Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Das Spitzenkandidatenkonzept für die Kommissionspräsidentschaft mussten die Abgeordneten in diesem Sommer begraben. Bei der Auswahl der Kommissare will das EU-Parlament nun aber stärker mitreden. Wir sprechen gleich mit unserer Brüssel-Korrespondentin über die heute startenden Anhörungen im Europaparlament. Als Spitzenkandidat für die nächsten französischen Präsidentenwahlen ist Emmanuel Macron gesetzt. Die Reform der Einwanderungspolitik soll nun ein wichtiger Baustein für seine Wiederwahl werden, auch dazu gleich mehr. Und wir porträtieren einen Spitzenkandidaten sozusagen mit Wiederwahlgarantie. Antonio Costa, der starke Mann der portugiesischen Sozialisten, wird am kommenden Wochenende wohl das Ticket für 4 weitere Jahre als Ministerpräsident erhalten. Das Europaparlament wird gerne als Parlament zweiter Klasse verspottet, doch wenn die Abgeordneten heute ihren Anhörungsmarathon der künftigen EU-Kommissare starten, haben sie mehr Einfluss als viele Parlamentarier in den Mitgliedstaaten. Und schon vor dem Start haben sie der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Dämpfer verpasst. Die Kandidatin aus Rumänien und der Kandidat aus Ungarn wurden erst gar nicht zu den Anhörungen zugelassen. Und auch hinter großen Namen der künftigen Kommission setzt das Parlament Fragezeichen. Für uns beobachtet unsere EU-Korrespondentin Bettina Klein die Anhörungen. Frau Klein, starten wir mit den schwierigsten Fällen. Was passiert denn mit den Vertretern aus Ungarn und Rumänien?
Das steht noch nicht fest. Der Rechtsausschuss des Parlaments ist heute Vormittag für 10.30 Uhr zu einer Sondersitzung einberufen worden. Sehr zur Verwunderung von Mitgliedern des Ausschusses. Sergej Lagodinsky etwa, der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses von den Grünen, sagt, die Entscheidung war eindeutig negativ. Sie ist vielleicht nicht eindeutig genug kommuniziert worden, was diese beiden Kandidaten angeht. Und es geht jetzt möglicherweise darum, heute eine zweite Abstimmung anzusetzen. Möglicherweise also mit dem Wunsch, da ein anderes Ergebnis zu erzielen. Es gab vor allem aus Ungarn Proteste und man muss auch sagen, diese Vorabprüfung des Rechtsausschusses, die ist relativ neu. Sie wird zum ersten Mal in diesem Verfahren angewandt. Böse Zungen behaupten jetzt, der Rechtsausschuss habe womöglich seine Kompetenzen überschritten und nicht nur geprüft, ob die finanziellen Angaben eben ordnungsgemäß waren, sondern zwei Kandidaten gleich die Eignung abgesprochen. Nochmal, mir wurde versichert, man hat sich völlig an das vorgegebene Verfahren gehalten. Bleibt der Ausschuss bei seinem Nein, dann müsste Frau von der Leyen einen anderen Kandidaten von Rumänien und Ungarn erbitten.
Jeweils gut 3 Stunden dauern diese Anhörungen für jeden Kandidaten in den kommenden Tagen. Wer gilt in Brüssel ansonsten als Wackelkandidat?
Na, da sprachen wir gerade schon über zwei der beiden Hauptwackelkandidaten, sage ich mal. So wurden sie in den vergangenen Wochen angesehen aus verschiedenen Fraktionen. Rovana Plumb eben aus Rumänien und Laszlo Trojani. Es gibt Bedenken wegen möglicher Interessenskonflikte, aber stehen ja auch insbesondere bei Trojani politische Bedenken dahinter. Er habe als Justizminister eben eine Justizreform in seinem Land vorangebracht, die Ungarn mit in Konflikt mit der EU gebracht hat. Auch gegen Rovana Plumb gab es politische Vorbehalte von der anderen Seite wegen der Regierung in Rumänien, die sie vorgeschlagen hat. Es gibt weitere Kandidaten, bei denen im Einzelnen jetzt geprüft werden muss, ob die Ermittlungen oder Vorwürfe gegen sie ein wirklicher Hinderungsgrund sind. Da fordert etwa der Deutsche Daniel Caspari von der CDU für das nächste Mal klare Kriterien, die es im Detail eben so noch nicht gibt. Dafür braucht es ein Kommissarsgesetz, sagt er. Es geht aber nicht nur um Kandidaten, es geht eben auch um Ressortverteilungen und Titel der Ressorts. Heute zum Beispiel wird die Bulgarin Maria Gabriel befragt, die für Kultur und Forschung auch zuständig sein soll, was aber in ihrer Bezeichnung nicht mehr auftaucht. Ähnlich am Donnerstag Margarete Skinas, Grieche, langjähriger Chefsprecher der Kommission. Gegen den gibt es weniger persönliche Vorbehalte, sondern man sagt eben, sein Ressort, dass er heißen soll, Protecting Our European Way of Life. Dieser Titel muss geändert werden oder man muss ihm das Ressort Migration, was dazugehören soll, wegnehmen. Das ist die Meinung von immerhin 4 Fraktionen im Parlament.
Und dann gibt es auch Kritik an Sylvie Goulard, der Bewerberin vom Schwergewicht Frankreich. Hat sie dadurch, dass sie eben von Macron ins Rennen geschickt wird, von diesem Schwergewicht womöglich bessere Chancen, trotz der Ermittlungen durchzukommen, als, sagen wir mal, Bewerber aus kleineren EU-Staaten? Am Ende könnten ja einzelne Kandidaten nicht vom Parlament abgelehnt werden.
Ja, doch, einzelne Kandidaten könnten jetzt schon abgelehnt werden. Dazu sind die Anhörungen ja da. Das läuft dann eben über die zuständigen Ausschüsse. Im Plenum Ende Oktober kann nur die ganze Kommission bestätigt oder abgelehnt werden. Aber über die einzelnen Kandidaten wird jeweils nach den Hörungen natürlich auch abgestimmt. Da braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die können dann noch Erklärungen nachliefern oder nochmal angehört werden. Und danach reicht dann die einfache Mehrheit. Es kann aber auch signalisiert werden, Kandidat oder Kandidatin XY werden keine Chance haben und wenn man sie nicht austauscht, dann lassen wir die gesamte Kommission durchfallen. Also so viel Macht haben die Parlamentarier jetzt schon. Werden die gleich behandelt? Das ist eben mit Fragezeichen zu versehen, siehe oben, daher eben die Forderung nach einheitlichen Kriterien. Bei Sylvie Goulard muss man sagen, da gibt es auch Zweifel, ob die Vorwürfe eben so gravierend sind. Sie ist deswegen ja in Frankreich schon zurückgetreten und wie diese laufenden Ermittlungen jetzt eben zu bewerten sind, welchen Einfluss sie haben werden auf das ganze Verfahren, das ist eben noch nicht so ganz klar und dazu dienen diese Anhörungen jetzt eben auch in den kommenden Tagen.
Wie groß waren denn die Einflussmöglichkeiten der neuen Kommissionspräsidentin bei der Auswahl der Kandidaten?
Naja, die gibt es, aber die sind auch nicht unbegrenzt. Wir sind ja jeweils nicht bei den Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs dabei gewesen. Ihre Kritiker sagen natürlich, warum hat sie nicht einen Laszlo Trajani abgelehnt? Hat sie es ausreichend versucht? Sie hat offenbar den Eindruck gewonnen, dass sie da nicht weiterkommt, dass man keinen anderen Kandidaten schickt und dass es auch naiv ist zu glauben, einen anderen als einen loyalen Regierungsvertreter aus Ungarn zumindest im ersten Anlauf zu bekommen. Und es galt schon eigentlich seit ihrer Wahl als ein denkbares Szenario, dass sie die Arbeit mehr oder weniger dann vom Parlament machen lässt. Wenn die nämlich sagen, XY hat keine Chance, dann muss das Mitgliedsland handeln und dann ist es nicht mehr nur ihre Verantwortung, sie kann auf das Parlament verweisen. Das passiert möglicherweise ja gerade und das war offenbar auch eher die Strategie.
Einschätzungen waren das von unserer EU-Korrespondentin Bettina Klein aus Brüssel. Besten Dank. Staatsoberhäupter aus aller Welt kommen heute zur Trauermesse für Jacques Chirac nach Paris. Frankreich nimmt Abschied von einem beim Volk geliebten Politiker. Ihn hatte das Versprechen an die Staatsspitze geführt, die soziale Spaltung des Landes zu überwinden. Das war vor einem Vierteljahrhundert. Der Wahlkampf für die Präsidentenwahlen 2022 könnte nun um ein verwandtes Thema kreisen. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron jedenfalls stellt zum Beginn der zweiten Hälfte seiner Amtszeit die Kluft zwischen Arm und Reich ins Zentrum der Debatten. Die Sorgen der einfachen Bürger will Macron zum Beispiel mit einer Reform der Einwanderungspolitik in den Blick nehmen. Ein Thema, mit dem die Rechtspopulisten seit Jahren Stimmung machen. Deutschlandfunk-Korrespondentin Anke Schäfer über Macrons schwierigen politischen Spagat.
Sollen illegale Einwanderer in Frankreich auch zukünftig noch eine kostenlose ärztliche Grundversorgung bekommen, die das Land laut Parlament im Jahr ca. 1 Milliarde Euro kostet? Seit Anfang des Jahres haben über 300.000 Menschen diese Leistungen in Anspruch genommen. Kann das so bleiben? Das sind Fragen, die heute in der französischen Nationalversammlung debattiert werden. Präsident Emmanuel Macron will seine Einwanderungspolitik neu justieren. Er weiß aber, dass das schwierig wird. Am Rande des UN-Klimagipfels hat er gesagt: Wir sind in dieser Frage bisher weder human noch effektiv. Also, ich habe vor, ganz ruhig über die Einwanderung zu sprechen. 2022 sind Präsidentschaftswahlen und nächstes Jahr im März bereits Kommunalwahlen. Der Präsident und seine Partei, La République en Marche, wollen weiter regieren. Und weil eine Umfrage ergeben hat, dass sich 64% der Befragten in Frankreich, also im eigenen Land, nicht mehr wie früher zu Hause fühlen, besteht also aus Macrons Sicht Handlungsbedarf. Frankreich kann nicht alle aufnehmen, wenn es die Menschen gut aufnehmen will. Damit wir die Menschen würdig aufnehmen können, dürfen wir kein Land sein, das zu attraktiv ist. Wir müssen schnellstmöglich denjenigen Asyl geben, die unseren Schutz brauchen. Die, die nicht bleiben dürfen, weil sie illegal eingewandert sind oder kein Recht auf Asyl haben, müssen effektiver zurückgeführt werden. 2017 hatte Emmanuel Macron noch einen ganz anderen Ton angeschlagen. Damals sagte er, man erlebe keine Welle der Einwanderung. Das Thema brauche die Franzosen nicht zu beunruhigen. Doch 2018 haben in Frankreich 123.000 Menschen Asyl beantragt. Insgesamt ein Anstieg um fast 22% und ein Rekord. Im Vergleich zu Deutschland sind das zwar immer noch wenig, denn da waren es 2018 knapp 186.000 Antragsteller. Doch in Frankreich ist zusätzlich zu den Asylantragstellern die Zahl der illegal einwandernden Menschen seit jeher relativ hoch. Macrons Gegenspielerin Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National schlägt aus diesen Zahlen seit langem Kapital. Sie erwartet wenig von Macrons neuer Immigrationspolitik. Emmanuel Macron wird irgendwelche Mini-Maßnahmen ergreifen, die das Problem nicht lösen werden. Wir müssen die Familienzusammenführung beenden. Wir müssen die Leute, die illegal hier sind, zurückschicken. Wir müssen all das einstellen, was unser Land für illegale Einwanderer interessant macht, zum Beispiel die kostenlose medizinische Grundversorgung. Aber das alles will Macron nicht tun. Leider, denn die Situation verschlimmert sich von Jahr zu Jahr.
Hélas, car les situations, encore une fois, s'aggravent d'année en année.
Präsident Emmanuel Macron will Marine Le Pen das Feld nicht überlassen. Wie kann man also die illegal Ankommenden menschenwürdig unterbringen und wie kann man dafür sorgen, dass sie das Land auch wieder verlassen? Macron sagte, man müsse dem Problem ins Auge sehen. Genau das fordert nun die Opposition, zum Beispiel Damien Abad, Abgeordneter der Républicains, also der Partei des früheren Präsidenten Sarkozy. Sehen wir dem Problem ins Auge. Bisher hat der Präsident der Einwanderung nicht ins Auge gesehen. Die Zahl derer, die eine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, ist gestiegen. Die Zahl der Antragsteller auf Asyl ist gestiegen, wie nie zuvor in unserem Land. Und der Staat gibt sogar mehr Geld für medizinische Unterstützung aus. Worte haben wir genug gehört, jetzt brauchen wir konkrete Taten. Aber das wird schwierig, wenn man das mit der Linken durchsetzen will. Das haben wir ja schon 2018 beim neuen Asyl- und Einwanderungsgesetz gesehen. Keine unserer Forderungen war durchzusetzen. Was genau Emmanuel Macron nun heute ankündigen will, das ist noch nicht klar. Das kritisieren die Kommentatoren der Zeitungen. Die Pariser Zeitung L'Opinion schrieb zum Beispiel, Zitat, wer sich auf solch unsicheres Terrain begibt, ohne sich seiner Leitlinien und seines politischen Rückhalts sicher zu sein, geht das Risiko ein, abgehängt zu werden, sowohl von den Rechten als auch von den Linken.
Anke Schäfer berichtete aus Paris. Der politische Wandel kommt bisweilen auf wackeligen Füßen zum Bürger. Vor 4 Jahren war das so, als der Sozialist Antonio Costa neuer Regierungschef in Portugal wurde. Seiner von den Kommunisten und vom Linksblock tolerierten Minderheitsregierung versprachen die Beobachter damals keine große Zukunft. Doch Costa hat das wackelige Bündnis zusammengehalten und so viel Vertrauen in der Bevölkerung aufgebaut, dass er heute zu den wenigen sozialdemokratischen Gewinnern in Europa zählt. Die Parlamentswahlen am Wochenende werden ihn wohl noch einmal stärken. Im Vorfeld der Wahlen blicken wir in mehreren Reportagen in dieser Woche auf die Lage in Portugal. Den Anfang macht natürlich Costa selbst. Thilo Wagner hat ihn begleitet.
In der Metrostation Pontinha an der Lissabonner Stadtgrenze hat sich auf dem Bahnsteig eine kleine Menschenmenge versammelt. 3 Dutzend Männer und Frauen tragen Aufkleber und halten Fähnchen in die Luft, mit einem Symbol im Zentrum, eine weiße geballte Faust auf rotem Untergrund. Es ist das Empfangskomitee der Sozialistischen Partei Portugals für ihren Vorsitzenden Antonio Costa. Seit 2015 steht der gelernte Jurist an der Spitze einer Minderheitsregierung, die sich zum ersten Mal in der portugiesischen Geschichte auf 3 kleinere, radikalere Linksparteien gestützt hat. Geringonça wird das ungewöhnliche Bündnis von den Portugiesen genannt, übersetzt Klapperkiste.
Die Klapperkiste hat eigentlich sehr gut funktioniert und Gutes für das Land gebracht,
sagt eine junge Frau aus dem Empfangskomitee von Costas Partei.
Costa hat eine gute Mischung hinbekommen. Er hat eine klassische Linkspolitik gemacht und sich gleichzeitig an die Haushaltsvorgaben der EU gehalten. Der politische Erfolg und die Stabilität in Portugal sind deshalb im Ausland sehr anerkannt,
meint ein Mann im weißen Hemd. Und eine ältere Frau ist überzeugt.
Er ist der Beste. Er hat gute Arbeit gemacht. Er hat uns die Dinge zurückgegeben, die uns während der Krise weggenommen wurden.
Plötzlich wird es hektisch. Eine Metro fährt ein. Kameramänner, Journalisten, Parteifunktionäre und Sympathisanten suchen einen Platz vorne am Bahnsteig. Die Tür öffnet sich. Costa tritt heraus und bahnt sich mit seiner Entourage aus Ministern, Bürgermeistern, Staatssekretären und Parlamentsabgeordneten einen Weg durch die Menge. Sein kurzes, krauses Haar mag sich in den Regierungsjahren schneeweiß gefärbt haben, doch der 58-Jährige geht mit ungebrochenem Elan und seiner offenen, unkomplizierten Art auf die Pendler zu, verteilt Wahlwerbung und hält ein durchaus unbefangen wirkendes Schwätzchen mit zwei Studentinnen. In den öffentlichen Verkehrsbetrieben der portugiesischen Hauptstadt fühlt sich Costa wohl. Das liegt nicht nur daran, dass er als Sohn eines indisch-portugiesischen Schriftstellers und einer Lissabonner Feministin in der Hauptstadt aufwuchs. Zwischen 2007 und 2015 war er ihr Bürgermeister. Und eine seiner wichtigsten sozialen Maßnahmen an der Spitze der sozialistischen Regierung betraf nun den öffentlichen Nahverkehr. Mit über 100 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt lässt Costa eine deutliche Tarifsenkung für Monatskarten in Lissabon und anderen portugiesischen Städten finanzieren.
Den Klimawandel können wir nicht mit Worten aufhalten, sondern nur mit Taten. Deshalb haben wir vor 4 Jahren damit begonnen, eine tiefgreifende Reform des öffentlichen Nahverkehrs einzuleiten. Zunächst haben wir die Zuständigkeit für die Verkehrsbetriebe von der Zentralregierung in die Verwaltung der Städte und Metropolregionen übertragen. Zweitens haben wir die Tarife deutlich gesenkt. Und das hat sich ausgezahlt. Die Zahl der Fahrgäste hat sich in den vergangenen Monaten spürbar erhöht. Um 29% in Porto und um 30% in Lissabon. Und schließlich investieren wir nun in den Ausbau und die Verbesserung der Verkehrssysteme.
Nur wenige Stunden nach einem Fernsehduell mit seinem stärksten Widersacher Rui Rio von der Mitte-Rechts-Partei PSD ist Antonio Costa früh morgens aufgestanden und hat sich in die überfüllten Vorstadtzüge gesetzt. Zur Stoßzeit ist er in S-Bahn und Metro durch die Lissabonner Peripherie getingelt, um sich ein Bild von der sogenannten Revolution im öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt zu machen.
Für mich ist es ganz wichtig, dass ich mich mit den Leuten unterhalten kann. Unser Leben in der Großstadt ist sehr hektisch. Da bleibt zumindest die Zeit, die wir im Zug verbringen, um mit den Menschen in Ruhe zu reden und zu erfahren, was ihnen nicht gefällt und was wir besser machen sollen.
Und, fragt eine portugiesische Fernsehjournalistin, haben sich die Leute denn beschwert?
Natürlich. Die Leute sind zwar sehr zufrieden, dass die Monatskarten billiger sind, aber sie beschweren sich, dass es zu wenige Züge gibt und die Verbindungen schlecht sind. Das Problem kennen wir. Und wir versuchen, kaputte Züge schneller zu reparieren. Außerdem wollen wir neue Züge kaufen. Aber das ist nicht so, wie wenn man ein Auto kauft. So ein Prozess dauert 3 bis 4 Jahre.
Der Sozialistenchef verweist auf den katastrophalen Zustand, in dem sich die öffentlichen Verkehrsbetriebe nach den Krisenjahren und dem von der EU auferlegten Sparzwang befunden hätten. Er hat recht, aber er verschweigt, dass seine Regierung auch erst 3 Jahre nach dem Amtsantritt die ersten 9 Züge bestellte. Auch weil die öffentlichen Investitionen stark zurückgefahren wurden, um die Staatsfinanzen in ein Gleichgewicht zu bringen. Glaubt man den Umfragen, ist dem bestgelaunten Antonio Costa der Wahlsieg an diesem Sonntag nicht mehr zu nehmen. Dafür sind die Wirtschaftsdaten einfach zu gut. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 6,5% und damit so niedrig wie seit 15 Jahren nicht mehr. Der Tourismus boomt, die Wirtschaft wächst, trotz der schlechteren Stimmung auf wichtigen Absatzmärkten in Frankreich oder Deutschland. Sollte seine Partei nach dem erfolgreichen Experiment mit einer linkssteuernden Klapperkiste auch ein Vorbild für die kriselnde Sozialdemokratie in Europa sein? Antonio Costa gibt sich bescheiden.
Wir werden niemandem Ratschläge geben, aber wir sind froh, wenn wir als gutes Beispiel gelten.
Thilo Wagner über den alten und wahrscheinlich auch neuen portugiesischen Regierungschef Antonio Costa. Morgen geht es dann an dieser Stelle um die Nebenwirkungen des portugiesischen Aufschwungs. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.